Ja, ganz lieben Dank für die wunderbare Musik. Mal wieder danke auch an der Stelle André und der Technik hinten. Ja, genau. Danke. Cool, dass ihr alle dazu beitragt, diesen Gottesdienst besonders zu machen. Ja, ich bin jetzt mit der Predigt dran und was habe ich mitgebracht? Ich möchte mit euch nachdenken über alte Griechen, einflussreiche Theologen. Und was Johannes uns zu Jesu Einstellung zu Herrschaft und Macht zu sagen hat. Bevor ich das tue, möchte ich noch beten. Gott, ich danke dir jetzt für diesen wunderschönen Sonntagmorgen. Danke dir, dass wir in aller Freiheit zusammenkommen dürfen, hier um dir zu begegnen. Das haben wir getan in Gebeten und auch in den wunderbaren Liedern. Und das wollen wir jetzt auch tun, wenn wir dein Wort betrachten. Mach es in uns lebendig. Amen. Sicher kennt ihr das auch. Es gibt immer wieder Texte, biblische Bücher, die einen so durch sein geistliches Leben begleiten, die immer wieder vorkommen, die man immer wieder neu betrachtet. Ich glaube, das hat jeder und jede von uns, solche Evergreens, Dauerbrenner aus der Bibel. Und der vorliegende Text, den ich heute mit euch betrachten will, gehört auch zu so einem Text, der für mich immer wieder relevant geworden ist im Laufe meines geistlichen Lebens und den ich nicht nur für mich selber immer wieder betrachtet habe, sondern den wir auch immer wieder betrachtet haben im Rahmen von Freizeiten. Der Stefan wird gleich schmunzeln, weil wir auch Bibelarbeiten und Bibelgesprächskreise hatten, wo immer wieder dieser Text im Mittelpunkt stand. Und heute ist es eben der Text, den die Perikope für diesen Sonntag vorschlägt. Der Sonntag heute ist der zweite Sonntag der Fastenzeit. Das heißt, wir gehen jetzt ganz stramm aufs Osterfest zu. Ja, und worüber spreche ich? Ich spreche über die sehr bekannte Geschichte des Nikodemus. Die Nikodemus-Geschichte, die wir im Johannesevangelium finden, im dritten Kapitel. Und für mich ist es immer wieder spannend, gerade auch solche Texte neu zu betrachten, weil man ganz schnell dazu neigt, bekannte Dinge so abzuhaken, drüber wegzulesen und man doch gar nicht erwartet, dass solche Texte einem was Neues zu sagen haben. Von daher ist es auch für mich herausfordernd. Ich möchte vorlesen, und ich lese hier aus der Guten Nachricht in heutigen Deutsch, etwas längere Passage aus dem Johannesevangelium, drittes Kapitel und hier die Verse 1 bis 16. Einer der führenden jüdischen Männer war Nikodemus. Er gehörte zu den Pharisäern. Eines Nachts kam er zu Jesus und sagte zu ihm: Wir wissen, dass Gott dich gesandt und dich als Lehrer bestätigt hat. Nur mit Gottes Hilfe kann jemand solche Taten vollbringen, wie du sie tust. Jesus antwortete: Ich versichere dir, nur wer von Neuem geboren ist, wird Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Wie kann ein erwachsener Mensch von noch einmal geboren werden, fragte Nikodemus. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus sagte: Ich versichere dir, nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Was Menschen zur Welt bringen, ist und bleibt menschlich. Geistliches aber kann nur vom Geist Gottes geboren werden. Wundere dich nicht, wenn ich dir sage, ihr müsst alle von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo es ihm gefällt. Du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch bei denen, die vom Geist Gottes geboren werden. Wie ist das möglich? Fragte Nikodemus. Jesus antwortete: Du bist ein anerkannter Lehrer Israels und weißt das nicht? Ich will es dir ganz deutlich sagen. Wir sprechen über Dinge, die wir kennen und machen Aussagen über das, was wir sehen. Aber Keiner von euch ist bereit, auf unsere Aussage zu hören. Ihr glaubt mir ja schon nicht, wenn ich zu euch über irdische Dinge rede. Wie könnt ihr mir dann glauben, wenn ich über das rede, was im Himmel ist? Und doch ist niemand im Himmel gewesen, als nur der Menschensohn, der vom Himmel gekommen ist. Mose richtete den Pfahl mit der bronzenen Schlange sichtbar in der Wüste auf. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden. Dann wird jeder, der ihm vertraut, durch ihn das ewige Leben finden. Gott liebte die Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun wird jeder, der sein Vertrauen auf den Sohn Gottes setzt, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Bei mir geht diese Passage noch weiter, aber ich möchte hier erstmal einen Punkt machen. Ja, ich habe aus dem Johannesevangelium gelesen und das Johannesevangelium, das wissen viele von euch schon, ist ein besonderes Evangelium, weil es eine Sonderstellung im Kanon der vier Evangelien hat. Während Matthäus, Markus und Lukas sehr ähnliche Geschichten sind, vergleichbar sind mit ihren Jesus-Geschichten, fällt Johannes da heraus. Johannes ist anders. Er erzählt andere Geschichten, man nennt das Sondergut, oder wenn er vergleichbare Geschichten erzählt, berichtet er sie doch aus einer ganz anderen Perspektive. Und eine dieser Geschichten, die so besonders sind für das Johannesevangelium, ist die eben gehörte Geschichte vom Nikodemus. Warum ist Johannes anders in seinem Erzählen? Erzählt er was ganz anderes? Und ich glaube, es hat damit zu tun, und das sagen auch die meisten Theologen, dass er zu einem besonderen Publikum spricht. Und diese Geschichten von Jesus und das, was er erlebt hat mit Jesus, eben ja auch auf sein Publikum zugeschnitten hat. Und dieses Publikum, das heißt die Adressaten dieses Evangeliums, und wir wissen, dass Johannes ja nicht nur dieses Evangelium geschrieben hat, sondern auch noch später Briefe geschrieben hat, diese Adressaten sind Menschen, die gar nicht mehr in Jerusalem leben, sondern die aus einem judenchristlichen Milieu kommen, also durchaus Juden sind, jüdischen Background haben, aber dann zu Christen geworden sind. Und man vermutet sie entweder im heutigen Syrien oder sogar in der heutigen Türkei in Ephesus. Und deswegen sind diese Geschichten, die Berichte im Grunde auch auf die Bedürfnisse der Leser zugespitzt. Was macht diese Griechen, diese judenchristlichen Griechen so anders? Es sind Menschen, die ja geprägt sind von der Kultur des Mittelmeerraums. Und diese griechische Kultur ist hier schon lange, lange, nämlich schon über 400 Jahre, die prägende Kultur. Es ist sozusagen die antike Leitkultur. Wir kennen es heute noch, wenn wir uns mit Philosophie und philosophischen Autoren auseinandersetzen. Und so ist es, dass der Grieche Johannes eben auch für Menschen schreibt, die aus dieser griechisch geprägten Welt kommen. Und dieses Evangelium hat ein besonderes Leitthema, ein Thema, was Johannes über allem stellt und worauf alle Begebenheiten und Erzählungen, die er nun berichtet, immer wieder hinweisen, nämlich, dass er deutlich macht, dass Christus, dieser Jesus von Nazareth, der Herr der Welt ist. Und das betont er nochmal ganz besonders. Oder wenn wir das nun in die griechische Formel bringen, dann wäre das der Christos Pantokrator, den es dann auch in vielen Darstellungen der antiken Kunst gibt. Christos Pantokrator, Christus, Herr der Welt. Und wenn wir heute uns mal umschauen in unserer Welt, dann merken wir, dass die Herren der Welt, die heute ja, uns beschäftigen in den Nachrichten, uns vielleicht auch mit vielen, vielen Sorgen belasten, dass die doch so ganz anders sind als dieser Christus, von dem Johannes erzählt. Im Unterschied zu weltlichen Herrschern hat Gott einen liebevollen Bezug zu seiner Welt. Und Ausdruck dieser Liebe ist, dass er seinen einzigen Sohn opfert, um alle zu retten, die an ihn glauben. Und das ist jetzt durchdekliniert, auch im Johannesevangelium, dieses Thema der Liebe Gottes. Und dann sagt Johannes und beschreibt diese Liebe Gottes, indem er sagt, dass diese Liebe Gottes treu ist. Wir können das nachlesen im Johannesevangelium 13, Vers 1. Und dass sie Raum zur Entfaltung und zur Freiheit schenkt, Johannes 14, 28. Wenn wir diesen Text auslegen wollen und da so ein bisschen in die Tiefe gehen, dann wird dieser Text wirklich sehr spannend und sehr interessant. Es ist die Erzählung von einem nächtlichen Treffen, das wird hier sehr betont, zwischen Jesus und zwischen Nikodemus. Und im Grunde gibt es klassisch immer so zwei Lesarten oder zwei Perspektiven, aus der man diese Begegnung, dieses Treffen betrachten kann. Und was spannend ist, und so würde ich das auch sehen, dass wir die gar nicht ausschließen müssen und sagen müssen, entweder stimmt das oder entweder stimmt das, sondern im Grunde ergänzen sie sich gut und überlagern sich ganz schön. Wichtig ist, dass hier dieses Treffen nicht etwa stattfindet, weil Jesus Nikodemus aufsucht, sondern genau umgekehrt, dieser Nikodemus Jesus sucht und das Gespräch zu Jesus sucht. Und wenn ich jetzt die erste Perspektive mit euch teile, dann ist das die hebräische Lesart, also so, wie Juden diese Geschichte verstehen würden. Und dieser Nikodemus, und so sagt es uns Johannes auch im Evangelium, ist schon ein alter Herr, ist ein Pharisäer. Und das heißt erstmal, dass er ein Vorsteher, ein sehr anerkannter Theologe ist in seiner Gemeinde. Nun sind heute Theologen Menschen, die in unserer Gesellschaft nicht mehr viel zu sagen haben. In der damaligen Gesellschaft können wir diese Theologen durchaus auch als sehr einflussreiche Leute betrachten. Es sind Leute, die auch viel zu sagen haben und deren Aussagen eine ganz gesellschaftliche Relevanz auch haben. Er ist also Oberlehrer der Israeliten in allen theologischen und juristischen Belangen. Also durchaus jemand, der eigentlich ein politisches Gewicht auch hat. Und nun erzählt uns Johannes, dass er Jesus in der Dunkelheit oder in der Nacht aufsucht. Und wir würden sagen, naja gut, tagsüber arbeitet man, abends hat man Zeit, Freunde zu treffen, warum nicht? In dieser hebräischen Lesart hat diese Dunkelheit oder die Nacht aber eben eine ganz besondere Bewandtnis und das müssen wir einfach wissen, um diesen Text zu verstehen. Die Dunkelheit oder die Nacht ist nämlich gerade in der jüdischen Theologie die Zeit des intensiven Studiums der Tora. Es geht hier also um eine Zeit, wo alles beiseite geschoben wird und wo sich der Mensch komplett ins Studium der Tora, wir werden heute dem Bibelstudium widmen kann, man dringt in die tiefsten Wahrheiten ein und da gehört dann in der hebräischen Literatur auch der Talmud dazu. Das heißt, es ist hier nicht nur einfach so ein Treffen auf ein Bier, ja, sondern es ist schon jemand, der diese Zeit wählt, um wirklich tiefe Wahrheiten von Jesus zu erfahren. Und was deutlich wird, oder was vielleicht diese Motivation des Nikodemus hier vorantreibt, ist die Frage, wer bist du, Jesus? Wer bist du, Jesus? Und interessant ist, dass aber Nikodemus bei diesem Treffen, das ist euch bestimmt aufgefallen, gar keine Frage stellt. Aber da komme ich gleich noch drauf, sondern er trifft Jesus und macht erstmal eine Aussage über Jesus, ohne eine Frage zu stellen. Und Jesus beantwortet eigentlich eine unausgesprochene Frage. In der griechischen und damit eben auch Johanneslesart kommt eine zweite Perspektive dazu. Auch hier haben wir es natürlich mit einem Pharisäer zu tun. Aber was hier deutlich wird, und das würden Menschen aus dem griechischen Kulturraum hier auch mitlesen, ist, dass hier eine Wertung drinne liegt. Und zwar würde man hier sagen, die jüdische, die alte Theologie hat sich überlebt. Es ist was Neues gekommen mit dem Christentum und damit ist das Jüdische, die alte Tradition, einfach nicht mehr zeitgemäß. Und damit bekommt die Dunkelheit und die Nacht nochmal eine ganz andere Metaphorik, nämlich die Dunkelheit als ein Zustand der Unwissenheit und demgegenüber wird das Licht der Erkenntnis gestellt. Und das können wir dann auch bei Johannes im Johannesevangelium immer wieder lesen, diese Gegensätze Dunkelheit und Licht. Zum Beispiel etwas später, dann Vers 19, wo es dann auch um Lichtmetaphorik geht. Jesus, der Bringer des Lichtes und damit auch der Erkenntnis ist. Also wir haben hier doch eine andere Lesart, wo auch eine Wertung drinne steht. Dieses Thema Neugeburt, was schon den Nikodemus sehr verwirrt und uns vielleicht auch ein bisschen verwirrt, wenn wir das lesen, ist ein Bild, was nicht nur eine theologische Aussage hat, sondern es ist ein Bild, was auch hier eine Reflexion in die griechische Umwelt hat und in die griechische Religiosität. Hier haben wir nämlich Bezüge plötzlich auch zu Religionen, die mit der Bibel gar nichts zu tun haben, mit dem Jüdischen gar nichts mehr zu tun haben, sondern die hier in neue, moderne Kulte weisen. Wir würden heute vielleicht auch Sekten das benennen und es gibt eben verschiedene Kulte, bei denen es immer geheime Einweihungs- und Aufnahmerituale gab damals in der Antike und da wurde der Beitritt in so eine neue Gruppe auch mit so einer Neugeburt bezeichnet. Das heißt, ein radikaler Neuanfang in einer neuen Wirklichkeit. Also ihr merkt schon, je nachdem, durch welche Brille man diesen Text betrachtet, bekommt er nochmal eine unterschiedliche Aussage und ein unterschiedliches Gewicht. Dennoch bleibt die Aussage des Johannes, Christus ist der Herr der Welt. Schön zu hören, würdet ihr sagen, was mache ich jetzt damit? Und ich habe gedacht, weil ich ja anfangs schon gesagt habe, dass solche Texte einen ja auch herausfordern, die man gut kennt, ich bringe uns heute Morgen eine dritte Lesart mit, die vielleicht auch ganz gut in unsere aktuelle heutige Zeit passt. Ihr wisst, das betone ich auch immer wieder gerne, dass Namen in der Bibel nicht einfach nur Namen sind. Da heißt nicht Jupp oder Thomas, sondern mit diesen Namen sind auch immer bedeutungsmäßig aufgeladen. Namen haben immer einen Bedeutungshintergrund. Und so geht es uns auch mit unserem Nikodemus. Das ist erstmal ein Name, okay. Aber wenn man diesen Namen übersetzt, und das ist ein Name, der im Griechischen ein griechischer Name ist, dann merken wir plötzlich, aha, es ist doch vielleicht gar nicht mehr nur einfach ein Name. Und übersetzt heißt es, Nikodemus, das ist eine Übersetzungsform, Sieger aus dem Volk oder auch Sieger über das Volk. Okay, was für ein komischer Name. Und damit steht Nikodemus, und das ist auch das, was Johannes uns sagen will heute Morgen, und er sagt es auch, bezeichnet als einen der führenden jüdischen Männer. Das heißt, Nikodemus ist der Prototyp der einflussreichen, mächtigen Politiker. Es geht ihm, und dafür steht er, um Macht und um Einfluss, aber auch um Verantwortung. Und wenn dieser Politiker, dieser Machtpolitiker, und ich brauche euch, glaube ich, in unseren Tagen nicht zu deklinieren und auseinanderzusetzen, wer und was so Machtpolitiker sind, denn die haben wir hier überall in der Welt und es scheinen immer mehr zu werden. Was diese Männer, das sind Männer, ausmacht, dann brauche ich euch nicht durchzudeklinieren, welche Spannung plötzlich diese Begegnung mit Jesus bekommt. Auch hier, hatte ich eingangs schon gesagt, ist es interessant, dass in diese Gesprächssituation erstmal dieser Politiker Nikodemus der aktive Part ist. Das heißt, er sucht Jesus auf und begegnet ihm. Und die Frage ist, warum tut er das als Machtpolitiker, als einflussreicher Theologe und Pharisäer? Und, wie ich eben schon gesagt habe, ich, und da seid ihr wahrscheinlich bei mir, wir hätten erwartet, wenn er dieses Gespräch sucht, dass er auch eine dicke, fette Frage mitgebracht hat. Ein Problem, irgendwas, wo er sagt, Jesus, das will ich von dir wissen. Aber nein, genau das ist nicht der Fall. Nikodemus beginnt mit einer respektvollen Feststellung, einem Statement, würden wir das heute nennen, und fängt an, wir wissen, dass du von Gott gesandt bist. Das ist keine Frage, das ist eine Aussage. Und was meint er damit? Er meint damit, Jesus, wir wissen, dass du mindestens ein Prophet bist, vielleicht sogar der Messias. Und das ist die zentrale, die wichtigste Figur, auf die die Juden in dieser Zeit hoffen. Nikodemus erweist sich hier ganz als Politiker, als Staatsmann. Denn hinter dem Statement steht eine Frage von existenzieller Bedeutung. Die Frage, die dahinter sich verbirgt, ist nämlich, wer verleiht dir deine Macht, Jesus? Und wenn du von Gott gesandt bist, wie muss ich mich politisch zu dir stellen? Und da sind wir völlig im politischen Alltag, immer wieder dieses Abwägen für dich, gegen dich. Paktieren wir, arbeiten wir gegeneinander? Was dient meiner Macht, wenn ich mit dir arbeite oder wenn ich dich ablehne? Es geht dem Nikodemus in meiner dritten Auslegung sozusagen um eine politische Weichenstellung. Ist es politisch sinnvoll, für Jesus zu sein? Ist es politisch hilfreich in dieser Zeit, für Jesus zu sein? Oder ist es politisch vielleicht besser, Abstand zu nehmen von diesem merkwürdigen Wanderprediger? Wie geht Jesus mit diesem Taktieren dieses Machtmenschen um? Und das ist das Zweite, was ich eingangs schon gesagt habe. Jesus sagt gar nicht zu dem Statement, sondern Jesus geht direkt sozusagen in ein Gegenstatement über. Jesus durchschaut Nikodemus' Strategie und liefert ihm eine überraschende Antwort, indem er von einer Neugeburt spricht. Diese Antwort ist das geistliche Statement Jesu auf die Frage nach Macht und Herrschaft in dieser Welt. Und wenn man das runterbricht in vier Punkte, dann kann man Jesu Perspektive in folgende Punkte fassen. Der erste Punkt: Menschen, die in dieser Welt Macht ausüben wollen, müssen aus Gottes Perspektive heraus neu geboren werden. Das heißt, Menschen, die in dieser Welt Macht, Einfluss, Verantwortung übernehmen müssen, müssen erstmal einen vollkommenen Sinneswandel vornehmen. Weg vom eigenen Kalkül, weg vom eigenen Vorteilsdenken, hin zu Gottes Perspektive. Dieser Sinneswandel rückt Gott und damit das Prinzip von Gerechtigkeit und Nächstenliebe an die oberste Stelle, an oberste Priorität. Drittens, Jesus lebt die ihm von Gott verliehene Macht als liebevolle Herrschaft vor, dessen Liebe zu Gottes Schöpfung und Geschöpfen bis zur Selbstaufopferung geht. Das ist das, was Jesus hier einmal mit diesem Bild der Schlange, was auf 4. Mose zurückgeht und deutlich macht und was letztlich auch schon auf das Kreuz und sein Kreuzestod weist. Und viertens, wer aus Jesu Perspektive in dieser Welt, die Gott gehört, herrschen will, darf nicht seinen Vorteil suchen, sondern muss das Wohlergehen der ihm anvertrauten Menschen und Gottes Willen im Blick haben. Und er oder sie muss bereit sein, dafür persönliche Opfer zu bringen. 4 Punkte als Gegenstatement zu dem, was wir heute in der Politik erleben. Ich komme zum Schluss. Die Begegnung zwischen Nikodemus hat letztlich ein offenes Ende. Das Letzte, was wir von Nikodemus lesen, ist, dass er nach der Kreuzigung des Herrn eine 100 Pfund schwere Mischung aus Myrrhe und Aloe zur Einbalsamierung Jesu Körper zur Verfügung stellt. Das ist dann ganz am Ende des Johannesevangeliums. Das heißt, das ist viel Geld, er investiert viel Geld, um Jesus eine letzte Ehre zu erweisen. Mehr wissen wir nicht. Dieses Gespräch endet ergebnisoffen. Als Machtpolitiker, der seinen politischen Einfluss wahrt, hat Nikodemus richtig entschieden, sich nicht öffentlich zu Jesus zu bekennen. Als Rabbiner und Mann Gottes hat er aber den größten Fehler seines Lebens gemacht. Wenn ich und du dazu neigen, unsere Belange mit Gott zu verhandeln, dann agieren wir manchmal auch selber wie Politiker. Und vielleicht geht es euch so wie mir. Ich entlarve mich selber immer dabei, dass ich dann in meinem Verhandeln, in meinem Falschen mit Gott immer wieder auch versuche, meine Vorteile in den Blick zu kriegen und Gottes Weisungen zur Seite zu schieben. Und ich entdecke und entlarve mich selber immer wieder dabei, dass ich Gott misstraue, dass ich nicht immer wieder den Glauben habe, dass Gott nur das Beste für mich und mein Leben möchte. Diese Nikodemus-Geschichte ermutigt mich dabei immer wieder und ich hoffe, das geht euch auch so, meine Motive offen vor Gott zu legen und mich dann zu einem Sinneswandel überzeugen zu lassen und damit Gottes Herrschaft in meinem Leben anzuerkennen. Und ich denke, gerade die Fastenzeit, die vor uns liegt, ist eine gute Zeit, dieses immer wieder neu zu machen, Sinneswandel und Neugeburt jeden Tag für uns vorzunehmen. Amen.